Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Softwarearchitektur im Stream. Heute habe ich Michael Unger eingeladen und es soll um das Thema Patterns gehen. Und zwar darum, wie man damit Erfahrung zu Dingen, Menschen und auch Software eben kondensiert und was man damit irgendwie alles sozusagen erreichen kann. Refactoring ist zum Beispiel da auch ein Thema. Michael, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen?
Ja, also ich bin jetzt schon seit 35 Jahren dabei, Software zu entwickeln, in aller möglicher Art und Weise, auch Leuten dabei zu helfen. Und zurzeit bin ich bei Neo4j und leite das Developer Relations Team, das allen Nutzern dieser Kraftdatenbank hilft, glücklich und erfolgreich zu sein mit ihrer Nutzung. Und Refactoring ist ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, schon seit langer Zeit, weil ich schon am Anfang, als Martins Buch damals rausgekommen ist, meine Studienarbeit dazu geschrieben habe. Also seit 20 Jahren begleitet mich dieses Thema und es ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und glücklicherweise war ich auch in der Lage, Martin Fowler bei der zweiten Edition des Buches, dieser hier, zu helfen im Review. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Thema Pattern ist sehr nah daran und das ist auch ein Thema, was ich sehr, sehr, sehr zeitig schon lieben gelernt habe, weil für mich sind Pattern halt einfach ein wirklich sehr guter Weg, um halt Erfahrungen und sinnvolle Lösungen für Probleme in eine Form zu bringen, die es leichter macht, sie zu kommunizieren, leichter sie anzuwenden und einfach macht unser Leben leichter als Menschen und Softwareentwickler solches.
Genau, und bevor wir loslegen, ich glaube, das hatte ich noch nicht gesagt, das hatte ich nur im Chat geschrieben. Michael hat gesagt, dass er heute ein Exemplar von dem Refactoring-Buch von der zweiten Edition von Martin Fowler verlost. Dazu werden wir auch live irgendwie ein Stück Software benutzen. Bin ich mal gespannt, ob wir das sozusagen hinbekommen an der Stelle. Genau, also Thema erstmal Patterns und das führt irgendwie natürlich zu der Frage, was ist denn das eigentlich? Also wie definiert man sowas?
Ja, das ist, hat eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Wir alle haben von Software Design Patterns gehört. Viele von euch werden vielleicht das Game of Football Buch gelesen haben vor langer Zeit. Oder halt eins der POSA-Bücher, also Patterns of Software Architecture, eins von diesen hier, von Frank und Kevlin. Aber Pattern haben natürlich eine viel längere Geschichte schon. Ne? Also einmal denke ich, dass in allen Disziplinen Sammlung von Erfahrung und die Kondensation von Erfahrung in eine sozusagen Fachsprache schon immer der Fall war. Ne? Wenn ich jetzt in der Architektur eine Brücke baue, dann muss ich nicht jedes Mal erklären, wie ich mit jedem bisschen Beton und Statik meine Brücke baue, sondern gibt es bestimmte Muster, die erfolgreich waren in der Vergangenheit, die wieder angewandt wurden. Und es gab einen Architekten namens Christopher Alexander, der hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, diese Muster in der Architektur zu sammeln. Und zwar über einen langen Zeitraum, seitdem Menschen sozusagen in der Antike Häuser gebaut haben und hat einfach geguckt, welche Muster in der Architektur führen dazu, dass Wohnungen oder Orte, Häuser, aber auch Nachbarschaften oder ganze Städte lebenswert sind und wohnlich sind, dass sich Menschen da wohlfühlen. Und er hat über alle Kulturen und Zeiten hinweg eine Menge, 60 oder so, von wiederkehrenden Mustern gefunden, also Dinge gefunden, die wiederkehrt angewandt wurden und hat einfach angefangen, diese in eine mehr strukturierte Form zu bringen. Also diese Pattern haben dann halt einen Namen gekriegt, der meistens sehr eingängig und griffig war, eine Beschreibung, was macht dieses Pattern aus, was für In was für einem Kontext kann ich dieses Pattern anwenden? Weil Pattern sind nicht etwas, was ich einfach mit einer Gießkannenprinzip überall anwenden kann. Das haben wir manchmal in Software gesehen, dass jemand hat was über Pattern gelernt und dann wird in einem Softwareprojekt plötzlich alles in ein Observer-Pattern umgewandelt oder so. Ob es Sinn macht oder nicht, oder wenn der Code nicht schnell genug wegläuft, wird es dann halt in ein Pattern umgewandelt. Also dieser Kontext ist ja wichtig. Und dann hat natürlich das Anwenden eines Patterns bestimmte Auswirkungen. Also das heißt, es gibt halt auch bestimmte Nachfolgen, die ich auch in Betracht ziehen muss. Und es gibt bestimmte Kräfte, die dafür oder dagegen wirken in so einem Pattern und dann natürlich auch Beispiele für so ein Pattern. Und das ist so eine Struktur, die sich halt damals von Christopher Alexander schon etabliert hat. Leider habe ich mein Timeless Way of Building Buch nicht gefunden. Das muss ich an jemanden verbuggt haben und nicht wiedergekommen haben. Aber das habe ich schon mehrmals neu gekauft. Also das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich euch allen empfehlen kann. Wir werden auch die ganzen Bücher in die Shownotes mit reinpacken. Auch als Weihnachtsgeschenk, also wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk für euch selber habt oder was ihr euch wünscht, Timeless Way of Building ist ein perfektes Buch, nicht nur für Softwareentwickler oder Architekten, sondern für Architektinnen, sondern für jede Person. Weil seitdem ich dieses Buch gelesen habe, laufe ich auch durch die Welt mit ganz anderen Augen, weil dann sehe ich plötzlich an Gebäuden bestimmte Aspekte, die in diesem Buch als Pattern auch genannt werden. Und das finde ich total spannend. Und Christopher Alexander hatte einige Sachen da bemerkt, als er diese Pattern entwickelt hatte. Zum Beispiel, wann brauche ich welche Pattern sozusagen im Laufe meiner professionellen Entwicklung? Wenn ich am Anfang stehe, nützt mir diese Pattern relativ viel, weil die mir sozusagen den Rahmen geben, was kann ich wie wo anwenden. Und sie kondensieren wirklich Erfahrungen von Jahrtausenden in der Architektur. Bei uns sind es leider nur 70 Jahre auf Softwareentwicklung. Aber die kondensieren halt diese Erfahrungen in eine Form, die halt verständlich sind, aber auch anwendbar sind. Das heißt, ich muss nicht alle Details immer wieder neu erarbeiten, sondern ich habe da was, was ich sozusagen anwendbar habe. Und eine Sache, die halt auch gesagt hat, ist, je weiter man fortschreitet, wenn man dann wirklich sozusagen die Welt der Architektur oder Softwareentwicklung verinnerlicht hat und das schon seit langer Zeit macht, dann ist man eher in der Lage, neue Pattern nicht zu entwickeln, sondern eher zu finden. Also es geht nicht darum, neue Pattern vom Scratch. Also ich setze mich hin und denke mir ein neues Pattern aus, sondern es ist eher so wirklich, ich schaue mir an, was sind erfolgreiche Lösungen für bestimmte Probleme. Und dann kann ich das sozusagen kondensieren. Und da gab es halt auch einiges an Initiativen in der Software. Und dann gab es Richard Gabriel, der in jetzt habe ich den Buchtitel vergessen, aber wir suchen ihn raus. In seinem seminalen Buch, ich kann auch versuchen, das im Hintergrund zu suchen. Auf Christopher Alexander Bezug genommen hat und diesen Ansatz sozusagen in die Software als erste übertragen hat, sogar vor dem Gängen auf Vorbuch sozusagen noch. Und das war echt beeindruckend, dass er sozusagen diese Transfer sozusagen dann gemacht hat von diesen Architektur-Pattern auf Software-Patterns sozusagen. Und daraufhin wurde das dann halt in anderen Gebieten halt vor allem Design-Patterns mit Gang of Four und Poser halt auch viel stärker gemacht. Dann gab es auch Konferenzen wie die Plop-Konferenzen, die halt sich, wo sich Leute getroffen haben, um neue Pattern zu finden oder zu sammeln sozusagen. Und da gab es halt eine relativ starke Bewegung in den 90ern, die halt viel dazu, Patterns of Software heißt das Buch übrigens, von Richard Gabriel, auch mit dem Vorwort von Christopher Alexander. Und es war auch interessanterweise, gibt es auch noch eine lustige Anekdote dazu, die mir Frank und Kevlin erzählt haben. Das gab so eine Art Wettrennen zwischen den Gang of Four Autoren und den Patterns of Software Architecture Autoren. Und die Gang of Four Autoren sind kurz ein bisschen eher fertig geworden mit ihrer Publikation des Buches als die Poser Autoren. Also Poser 1 ist, glaube ich, einen Monat oder 2 Monate nach dem Gang of Four Buch erschienen. Also das war halt auch ein sehr enges Rennen. Und in dieser Zeit gab es sehr viel Interesse und Aktivität rund um Software Design Patterns als solches. Ja.
Also das heißt, die Prosa-Bücher, erstmal, das heißt Patterns of Software Architecture, und das ist eine
Ja.
Buchserie, und
Genau.
die kümmern sich dann immer um unterschiedliche Themen, nicht? Die Bücher in der Serie.
Genau. Genau. Die haben unterschiedliche Themen, zum Teil halt Patterns als solches, aber auch Pattern in einem größeren System anzuwenden. Also da gab es so ein Warehouse-Management-System in Poser 4 oder ich glaube, das war in Poser 4, wo wirklich geguckt wird in so einem großen System, wo werden denn auch welche Patterns angewandt und nicht nur Design-Patterns, sondern auch System-Patterns halt auch, also auch in einem größeren Scope sozusagen auch. Und das ist halt schön, weil es da praktische, auch wirklich eine praktische Betrachtung der ganzen Geschichte gibt.
Was also und dann irgendwie auch bedeutet, dass eben Patterns eigentlich eine Darstellungsform sind, um irgendwie Erkenntnisse zu aufzuschreiben und dass eben das Goff-Buch vielleicht irgendwie eins der ersten war, aber diese feingranulare Ebene von Klassen, dass eher so auf Klassenebene, dass das eigentlich gar nicht so das Entscheidende ist an der Stelle.
Das ist nicht das Entscheidende. Und das, genau, und das Interessante ist, ich habe ja auch noch ein paar andere, Gregor hat zum Beispiel Enterprise Integration Patterns gemacht oder Gerhard Messaros genau, hat X-Unit Test Patterns von zum Beispiel. Also es gibt Pattern wirklich in ganz vielen Bereichen und es beschränkt sich halt wirklich nicht nur auf die Software, sondern auch andere Disziplinen haben ähnliche, die nennen das vielleicht gegebenenfalls anders. Mhm. Ne? Also so Ärzte haben vielleicht sowas wie Diagnosen, die dann halt eher so wie ein Pattern halt sind. Und auch im zwischenmenschlichen Bereich, was so die ganzen Organisationen, Psychologie und so betrifft, gibt es auch bestimmte Verhaltenspatterns halt auch als solches.
Genau, und deswegen hatten wir eben auch bei dem Vorgespräch gesagt, okay, wir wollen halt eigentlich diese unterschiedlichen Themen eben diskutieren, also einmal Patterns rund um das Thema Code und dann eben auch um sozusagen die sozialen Aspekte. Eine Frage, die genau. Mir jetzt irgendwie ein bisschen auf den Nägeln brennt, da war gerade eben auch schon so ein Kommentar mit, ach ja, Goff, das waren irgendwie noch Zeiten. Also das Design-Patterns-Buch von der Gang of Four, ist das obsolet?
Da Patterns ja eigentlich zeitlos sind, wenn man jetzt von den Beispielen des Goff-Buchs sozusagen absieht, die ja damals in C++, wenn ich mich recht erinnere, waren, die Themen sind trotzdem noch aktuell. Man würde heute die Themen gegebenenfalls mit anderen Techniken umsetzen, also die eigentliche Technik des Patterns umzusetzen. Aber ein Pattern hat auch, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, eigentlich auch immer bei den beteiligten Elementen Rollen und Verantwortlichkeiten sozusagen. Also bestimmte Teile meiner Software spielen eine bestimmte Rolle in dem Pattern. Ja, zum Beispiel beim Observer ist das der Observer und das Observable zum Beispiel. Und bestimmte Verantwortlichkeiten, also jeder Teil hat irgendetwas zu tun. Und diese Muster kann ich natürlich auch in anderen Systemen umsetzen. Zum Beispiel gibt es auch ähnliche Muster in funktionalen Systemen, wo man sagen kann, okay, natürlich habe ich keine Objekte und keine Vererbung mehr. Ich glaube, das war auch eins der Themen, wo das Goff-Buch ein bisschen kritisiert wurde, dass viele der Pattern halt auf Polymorphismus und Vererbung halt ausgelegt waren. Mhm. Aber wenn man sich das anguckt, ich habe es jetzt leider, glaube ich, nicht zur Hand, dann sagten die Goff-Autoren aber auch, dass eigentlich Delegation, Vererbung vorzuziehen ist. Es ist nur leider so, dass die meisten Mainstream-objektorientierten Sprachen Delegation nicht als ein First-Class-Konzept in der Sprache haben. Also wir sehen das jetzt bei Sprachen wie Kotlin zum Beispiel, wo das halt eher als Sprachkonzept mit drin ist. Aber wenn man sich jetzt mal C++ oder Java anschaut, da gibt es kein Delegation-Sprachkonstrukt sozusagen, das eingebaut ist, ne? Was ein bisschen schade ist. Und Komposition, ja. Also Goff sagt eigentlich auch, ich suche das nochmal raus, dass Komposition und Delegation eigentlich Vererbung vorzuziehen sind, weil sie flexibler sind und weil sie besser Verantwortlichkeiten kapseln als in dem Vererbungsansatz. Von daher würde ich sagen, also die Essenz der Pattern ist nicht obsolet, aber wie die Techniken, wie sie umgesetzt wurden, dafür gibt es heutzutage halt zum Teil auch bessere Ansätze als damals. Das würde ich einfach so mal stehen lassen.
Okay, also die Klassiker, die mir halt irgendwie einfallen, ist das Singleton, was halt die Schwierigkeit enthält, dass man dort, also wo es halt darum geht, eine einzige Instanz einer Klasse irgendwie zu bauen, wo irgendwie der Vorwurf ist, dass man halt damit Testbarkeit torpediert, weil man eben diese eine Instanz nicht leicht austauschen kann. Da würdest du jetzt sagen, naja, aber dann bauen wir das Singleton eben anders mit einem anderen Ansatz, der eben dieses Problem dann nicht mehr hat.
Und genau, die Essenz ja dessen, gerade, dass ich...
Wir können immer noch über das Singleton reden, also mindestens das ist irgendwie an der Stelle ein Vorteil.
Genau, die Essenz, dass ich eine Instanz von einer Sache nur haben möchte in meinem System, gibt es ja immer noch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt heutzutage auf sagen wir mal, Microservice oder andere Architektur gucke und ich habe trotzdem eine Essenz, dass ich einen einzelnen Configuration Management Endpoint haben möchte, ne? Sodass ich halt sozusagen etcd oder irgendwas, der mir meine Konfiguration... Hinter dem Interface können das natürlich ein verteiltes System sein, aber ich möchte halt einen Ansprechpunkt haben, sozusagen. Also das heißt, von der Essenz her gibt es schon noch die Anforderung, dass ich im System einen Ansprechpartner für eine bestimmte Verantwortlichkeit haben möchte. Ne? Wie das dann hinter der Kulisse gehandhabt wird, das ist dann halt sozusagen das Implementierungsdetail an der Stelle.
Genau, und die andere Sache, die ich irgendwie gehört habe, so auf, ich sage jetzt mal sozusagen auf Twitter-Ebene, nicht? Also 280 Zeichen, ist irgendwie dieses, das ist halt obsolet, weil funktionale Programmiersprachen lösen diese Probleme alle. Da hattest du jetzt irgendwie leicht was anderes gesagt. Wie ist da deine Meinung?
So, ich denke, dass funktionale Programmiersprachen lösen die Dinge auch in einer anderen Weise als eine objektorientierte Programmiersprache. Aber du hast ähnliche Muster auch. Ne? Also du hast trotzdem Muster, wie mache ich Komposition, Funktion. Ich benutze eine High-Order-Function, um zum Beispiel einen Proxy zu machen, oder ich benutze halt sowas wie Tail-Recursion, um bestimmte Compute-Patterns abzubilden und so. Das heißt, es gibt genauso Muster, die werden vielleicht in der funktionalen Programmierung eher heutzutage als Idiome gesehen, als Muster sozusagen. Aber es gibt trotzdem bestimmte Muster. Wenn ich ein bestimmtes Problem habe, wie löse ich dieses Problem? Was ist eine erfolgreiche und sinnvolle Art und Weise, dieses Problem zu lösen? Und es gibt natürlich immer mehr Lösungen als das. Aber wenn, sagen wir mal, über einen Zeitraum von x Jahren für dieses Problem sich diese Lösung sozusagen durchgesetzt hat, dann ist das im Endeffekt ein Pattern für dieses Problem sozusagen. Und von daher, das Konzept Pattern ist nicht obsolet, sondern es gibt halt verschiedene je nach Domäne verschiedene Ansätze, wie das halt dann ausgedrückt wird sozusagen an der Stelle.
Genau, super. Und dann können wir eigentlich so übergehen zu dem nächsten großen Thema, also das Thema rund um Code verbessern. Und das bedeutet ja im Wesentlichen Refactoring, was ja jetzt erstmal bedeutet oder was erstmal die Frage aufwirft, ist Refactoring Patterns? Also sind das Patterns oder wie ist der Zusammenhang?
Ja, es gibt auch, um bei den Büchern zu bleiben, es gibt zum Beispiel ein Buch von Joshua Klajewski, das Refactoring to Patterns heißt. Und eigentlich stehen die in einem engen Zusammenhang.
Das scheint ein chinesisches Exemplar zu sein.
Das habe ich damals als armer Student bei eBay ersteigert. Und dann habe ich, als das geliefert wurde, gesehen, dass das eine chinesische Kopie ist. Es ist Deutsch, es ist Englisch, das Buch, aber es ist die chinesische Studentenversion sozusagen.
Ah, okay, gut. Ich dachte, ich hätte sonst gefragt, ob du chinesisch, also ob du fachlich möglicherweise auf Chinesisch
lernst. Nee. Es war damals nur, ich habe das gekauft und dann, als es geliefert wurde, sah ich das. Oh, das ist ja gar nicht das Original. So. Es ist ein sehr interessantes Thema. Wenn ihr in der Vergangenheit euch mit Refactoring beschäftigt habt, also mir ist es jedenfalls so gegangen, dass ich oft gesehen habe, dass die Anwendung von Refactorings nacheinander auf einer bestimmten Codebasis führte zu etwas, was dann eine bestimmte Art von Struktur hat. Und wenn man so ein bisschen die Augen zukneift, sieht man, dass viele dieser Strukturen eigentlich auch wieder in den Pattern-Katalogen auftauchen. Also dass man sagen muss, sowas wie Template Method ist halt auch sowas, wo ich halt eine lange Methode nehme und Extract Method da dreimal drauf mache und dann plötzlich habe ich ein Template Method Pattern, weil ich ja dann sozusagen die ganzen Methoden extrahiert habe und meine Originalmethode hat nur noch sozusagen die Schrittfolge, erst A, dann B, dann C sozusagen. Und davon gibt es relativ viele Beispiele, dass sozusagen die Anwendung von Refactorings zu vielen oft zu Patterns führt. Was eigentlich auch erklärlich ist, weil wenn die Pattern sozusagen erfolgreiche Lösungen für ein bestimmtes Softwareproblem darstellen und in Refactoring eine Verbesserung der Code-Struktur darstellt, dann dass es da eine bestimmte Annäherung auf jeden Fall gibt, dass man also sozusagen mit dem Refactoring zu einem Zustand hingeführt wird und dieser Zustand wird halt relativ häufig eines der vielen Pattern darstellen sozusagen. Also es gibt da auch einen Zusammenhang. Und eine Sache, die ganz interessant ist, Pattern haben ja diesen Kontext, wann sollten Patterns angewandt werden oder wann ist es sinnvoll, Patterns anzuwenden. Und in Refactoring hatten, sowohl in dem ersten Buch als auch jetzt, hatten ja Kent Beck und Martin Fowler diese Code-Smells, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, die Code-Smells als Trigger sozusagen für wann ist es denn sinnvoll, ein Refactoring an einer bestimmten Stelle im Code anzuwenden, zum Beispiel sowas wie lange Methode, sowas wie Feature-Envy, das heißt eine Klasse oder ein Stück Code hantiert in den Innereien eines anderen Moduls zum Beispiel ganz viel rum, dann solche Dinge. Das heißt, diese wann wird denn ein Pattern angewandt und wann wird ein Refactoring angewandt, haben auch Gemeinsamkeiten sozusagen an der Stelle. Und ich denke mal, Was eigentlich ganz cool gewesen wäre damals, als die Pattern rausgekommen wären, das aber eigentlich leider nicht Teil dieser originalen Software-Pattern-Bücher war, ist eigentlich die Refactorings mit den Pattern zusammen zu publizieren. Das heißt, wie komme ich denn von A nach B? Nicht nur das Endergebnis als Beispiel, sondern sozusagen, wie komme ich auch dahin sozusagen? Das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt, wenn jemand mal Pattern in so einer Art publizieren würde sozusagen.
Gut, das heißt, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das, was du sagst, eben dieses Refactoring to Patterns, dass man eben sagt, am Ende ist der Zielzustand etwas, was ich mit einem Pattern auch sonst beschreibe. Aber die Refactorings selber sind keine Patterns, das könnten sie aber sein, weil man eben sagt, ich habe einen Kontext, das ist ein Code-Smell, da wende ich halt irgendwie eine Änderung an dem Code an und dann komme ich halt zu einer besseren Lösung und das könnte ich ja eben als Pattern auch beschreiben, aber das ist eben etwas, was du dir wünschst, aber was eben nicht tatsächlich nicht getan wird.
Das ist ein sehr schöner Punkt eigentlich. Das war auch was, was ich, jetzt wo du das sagst, Eberhard, das war auch was, was ich Martin damals vor 20 Jahren geschrieben habe, dass ich ja da relativ viel Übereinstimmung zwischen dem sehe. Ne? Wenn man sich das jetzt anguckt, so ein Pattern, wie zum Beispiel hier Inline Class, man hat halt einen Titel, der sehr prägnant ist, man hat halt einen Ausgangspunkt, man hat halt Kontext, man hat halt eine Vorgehensweise, man hat ein Beispiel. Also das heißt, es gibt von dieser Katalogisierung und Kategorisierung sind die sich auch schon sehr ähnlich. Also man könnte vielleicht sogar sagen, dass Refactorings Pattern für Codeverbesserungen sind, die aber oft in einem Design-Pattern enden sozusagen. Ne? Wovor ich natürlich aber warnen möchte, ist, es ist nicht das Ziel, all eure Software jetzt nur mit dem Vorschlaghammer in Patterns umzuprügeln. Es soll natürlich auch dort es muss halt natürlich auch zielführend sein und sinnvoll sein. Ne? Also es ist auf keinen Fall sollten Patterns jetzt als mit der Golden Hammer Methode angewandt werden oder Refactorings mit der Golden Hammer Methode angewendet werden, nur weil ich einmal davon gehört habe.
Genau, und das ist etwas, worüber wir eigentlich gleich irgendwie auch nochmal reden sollten. Das andere, was mir irgendwie aufgefallen ist, ist, wir haben irgendwie noch gar nicht gesagt, was ist eigentlich ein Refactoring? Also irgendwie haben wir da
stimmt.
Genau.
Also der Sprung war ziemlich...
Intuitiv ist das, glaube ich, klar, nicht? Also wir reden halt andauernd davon, dass wir halt irgendwie Software refactoren müssen und halt irgendwie alles besser werden muss. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass man damit durch Software verbessert. Aber wie ist denn das nun genau gemeint und definiert?
Genau. Also ein Refactoring ist eine Vorgehensweise, eine sehr disziplinierte Vorgehensweise, Code in kleinen Schritten von einem Zustand in einen anderen zu überführen, wo der Zielzustand eine bessere Codequalität haben sollte als der Ausgangszustand, aber ohne eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Das heißt, das Verhalten des Codes darf sich nicht ändern. Das heißt, die Tests des Codes müssen in jedem Schritt des Refactorings immer noch funktionieren. Also das Verhalten sollte sich nicht ändern, aber die Struktur ändert sich. Also zum Beispiel, wo ist dieser Code, in welcher Klasse, in welchem Modul, in welcher Funktion ist der, welchen Namen hat dieser Code, welchen Namen haben Variablen, wie sehen Schleifen und Conditionals aus. All diese Strukturelemente können sich in einem und sollen sich in einem Refactoring ändern, aber das Verhalten soll sich nicht ändern. Und Martin bei diesem Ansatz, er stellt auch immer wirklich diese Disziplinen in den Vordergrund und er sagt auch in seinen Ausführungen oft, ich weiß, dass ich das alles mit einmal machen könnte. Also ich könnte dieses komplette Rewrite in einem Rutsch machen, dann setze ich mich halt eine Stunde oder zwei Stunden hin und umschreibe das alles um. Aber damit verliere ich mein Sicherheitsnetz sozusagen, weil dieses Ausführen kleiner Schritte, Tests, Commit, nächstes kleines Schritt Refactoring, Tests, Commit, gibt es halt ein Sicherheitsnetz, weil du kannst jeden Schritt immer zurückrollen, sobald ein Test fehlschlägt. Der erste Schritt wäre, okay, ich rolle den Commit zurück und gucke eigentlich, was da schiefgegangen ist und dann führe ich das nochmal aus, zum Beispiel, als solches.
Genau, was halt bedeutet, es gibt diesen Dualismus zwischen Tests und Refactorings, also das eine geht so, ja, also man braucht halt Tests, um sozusagen Refactorings zu machen, das andere ist ja dieses feingranulare Vorgehen, was du jetzt gerade diskutiert hast.
Und ein Test ist kein, Refactoring ist kein Rewrite, das sollten wir vielleicht auch nochmal darstellen. Also ein Umschreiben einer Software ist kein Refactoring per se, das ist einfach ein Umschreiben einer Software.
Was meinst du mit einem Umschreiben der Software?
Also wenn ich jetzt einfach ein Stück Software nehme und sage, okay, dieses Stück Software muss jetzt anders sein, es muss halt andere Ansätze haben und ich gehe jetzt einfach dadurch und sozusagen willkürlich nehme Teile und schreibe das einfach wild um, sozusagen. Also wenn ich nicht diesen disziplinierten Ansatz nehme, dass ich halt wirklich Schritt für Schritt mit Ausführen von Tests nach jedem Schritt das mache, dann ist das kein Refactoring. Dann kann ich nicht sagen, ich habe jetzt refactored. Das kann auch so eine Misskonzeption sein, dass halt auch Leute sagen, okay, ich habe jetzt Refactoring gemacht, aber was ich eigentlich gemacht habe, ist ein Umschreiben. Das heißt, das Verhalten des Systems hat sich geändert, die Oberfläche des Systems hat sich geändert, also Oberfläche meine ich damit, die API des Systems hat sich geändert, Laufzeitverhalten haben sich geändert und ähnliches. Dann ist das kein Refactoring. Dann kann ich nicht sagen, ich habe ein Refactoring gemacht und mich darauf berufen, oh, Refactoring sind ja sicher und da kann ja nichts passieren, sondern dann habe ich einfach umgeschrieben und dann kann alles passieren sozusagen. Und das ist halt ein wichtiger Unterschied an der Stelle.
Genau, was mir da jetzt irgendwie noch einfällt, ist, wie sage ich jetzt mal, wie kriege ich die Genehmigung meines Managers dafür, mein System zu refactoren?
Ja, eigentlich sollte das eine Sache sein, die ich nicht von meinem Manager einfordern muss. Weil eigentlich sollte Refactoring, das heißt kontinuierliche Verbesserung der Codestruktur, Teil unserer täglichen Arbeit sein. Natürlich müssen wir wollen ja Code verändern, wir wollen neue Features hinzufügen, neue Dinge implementieren. Und oft ist es ja so, wenn wir das machen wollen, sehen wir, dass der aktuelle Code nicht gut dafür geeignet ist, zum Beispiel ein bestimmtes neues Feature zu machen. Dann können wir sagen, okay, wir bringen den Code erst in einen Zustand, wo diese Sache jetzt einfacher ist. Und dieser Teil wäre das Refactoring, sozusagen eine Strukturverbesserung. Und dann das eigentliche Hinzufügen des Features wäre halt ein separater Schritt, der halt dann einfacher geworden ist. Oder wenn ich halt sowieso an einer Stelle im Code arbeite und ich sehe zum Beispiel, da gibt es eine ganz lange Methode, die sehr unverständlich ist, oder ein Conditional mit 32.000 if-then-elses, anstatt der Angst beizugeben, dass ich nichts verändern kann und einfach noch ein if unten dranhänge, was oft ja leider der Fall ist, was wir bestimmt auch alle schon gesehen haben, diese krassen Konstrukte, wäre es halt sinnvoll, dann zu sagen, okay, kann ich jetzt sozusagen diese Sache verbessern in den Formen? Selbst nur ein Stückchen verbessern hilft auch schon. Ich muss nicht das komplett umstrukturieren, aber ein bisschen verbessern, sodass es halt leichter verständlich oder leichter erweiterbar wird. Und das ist halt dieser Teil, den ich eigentlich immer versuchen sollte zu machen. Aber wirklich klar zu trennen, das ist Refactoring, also das ist Strukturverbesserung und das ist eigentlich Featurearbeit. Also das ist eine Verbesserung, eine meine eigentliche Aufgabe in dem Moment. Und Onkel Bob hat diesen Boy Scout-Regel oft gebraucht, die sagt, ich verlasse meinen Platz oder meinen Ort besser, als ich ihn vorgefunden habe. Das heißt, wenn ich das einfach zum Teil meiner Interaktion mit Code machen kann, dann profitiere nur nicht nur mein zukünftiges Ich davon, sondern auch meine Kollegen, weil wenn Code halt leichter verständlich und leichter lesbar wird, profitieren halt alle davon, die mit diesem Code dann zu tun haben.
Genau. Bömmel 1972 auf Twitch hat die Frage gestellt: Gibt es eine Vorgehensweise in einem neuen Projekt, wodurch man sich Refactorings sparen kann, oder wird man früher oder später immer gezwungen sein, Refactorings durchzuführen?
Also, Software an sich erodiert vom Tag 1 sozusagen. Also man hat einen bestimmten Ansatz am Anfang, wenn man ein Projekt anfängt, man hat einen bestimmten Plan, aber wie wir alle wissen, Pläne überleben nicht den Kontakt mit der Realität. Das heißt, viele der Annahmen, die am Anfang getroffen werden, werden später nicht mehr notwendig sein oder es gibt Anforderungsänderungen oder ähnliches. Das heißt, die Software, wie sie am Tag 1 geschrieben wurde, wird nie so statisch sein. Wenn sie statisch ist, ist sie im Endeffekt im Maintenance-Modus und ist sozusagen End of Life sozusagen. Selbst, oder sag mal so, selbst Software im Maintenance-Modus wird noch verändert, weil es gibt halt Anforderungen. Das heißt, wir werden nicht verhindern können, dass wir Refactoring machen sollen. Und es ist eigentlich auch, Refactoring ist ja keine schlimme Sache, es ist eigentlich eine total positive Sache, weil ich kann damit Dinge halt graduell verbessern. Und eine Sache, die ich auch noch erwähnen wollte, ist, es gibt dieses Buch Law of Software Process und der Philip Armour sagt, jedes Softwareprojekt ist ein Lernprojekt eigentlich. Die Hauptessenz eines Softwareprojekts ist eigentlich ein Lernprozess sozusagen. Wenn ihr alle schon mal in die unwillkommene Stelle gekommen seid, dass ihr ein Stück Code geschrieben habt, das dann verloren gegangen ist, was uns allen ja schon mal passiert ist, wenn wir keine Versionskontrolle oder ähnliches benutzt haben oder irgendwas ist in Flammen aufgegangen. Diesen selben Code zum zweiten Mal zu schreiben, fällt uns ja viel leichter, weil wir das Lernen sozusagen beim ersten Mal schon gemacht haben und dann ist es sozusagen noch eine Repetition. Was der ein guter Mann sagt, ist, was wir mit Software kreieren, ist im Endeffekt nur ausführbares Wissen. Das fand ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Metapher sozusagen. Und in einem Prozess, Softwareprojekt lernen wir ja die ganze Zeit auch. Wir lernen über die Tools, wir lernen über die Bibliotheken, wir lernen über die Anforderungen der Kunden, wir lernen über die Deployment und andere Dinge. Und warum sollen wir denn nicht, was wir lernen, jetzt wieder in die Code einfließen lassen? Und das ist halt auch Teil des Refactorings, dass wir lernen, wie können wir denn das besser machen? Oder wir lernen einfach, indem wir halt was Neues lesen und uns weiterbilden, was ja auch ein total wichtiger Aspekt unseres Jobs ist sozusagen. Und dann sollen, natürlich wollen wir das anwenden. Und also ich würde es eher sozusagen umarmen, das Refactoring und das einfach Teil meiner Arbeit machen, als es zu verhindern zu wollen, denke ich.
Ja, also das würde ich halt exakt genauso sehen. Ich denke halt, diese evolutionäre Anpassung von Software, das ist eigentlich viel wichtiger, als irgendwie zu glauben, dass man halt am Anfang irgendwie den linearen Wurf macht und dann halt irgendwie bei dem idealen Ergebnis ankommt. Es sind noch ein paar Themen irgendwie, also Gregor Tilch auf YouTube hat gesagt, hat da einen Spruch von Kent Beck gehört, nämlich make the change easy, make the easy change, nicht? Also für dieses Refactoring und dann die Änderung machen. Dass er das auf der DDD EU 2020 in Amsterdam gehört hat. Es hat die Frage gestellt, wie hoch der Buchstapel neben dir ist.
Ich habe den jetzt schon dreigeteilt, also insgesamt sind es so 80 Zentimeter, aber das sind noch ein paar mehr. Ich habe jetzt nicht alle rausgeholt, alle Bücher. Genau. Also ihr seht schon, dass das Thema mir sehr am Herzen liegt und dass ich da sehr viel meine Zeit auch damit verbracht habe. Aber nicht nur drüber zu lesen, sondern es auch anzuwenden. Refactoring. Also ich habe in vielen Projekten halt große und kleine Projekte halt versucht zu helfen, indem wir halt sowohl Refactoring als Technik sozusagen in die Teams eingeführt haben, aber auch halt auch die Refactoring vorzunehmen.
Und wie macht man das? Wie führt man Refactoring bei Teams ein? Wie machst du das?
Also es gibt, wenn man in vielen Teams ist, sieht man ja schon, dass das Team unter schlecht strukturierter Software leidet. Ne? Also das heißt, man redet mit den Leuten und die sagen, oh, das ist total hart, hier eine Änderung reinzumachen oder ich verstehe diesen Code nicht, der ist viel zu kompliziert oder wir brauchen ewig lange, um hier irgendwas zu ändern an dem System. Und dann sagen wir, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, das besser zu machen? Und die erste Antwort ist auf jeden Fall immer, oh, wir können das einfach vom Scratch neu schreiben. Also das ist die einfachste Lösung. Ne? Das ist so das Erste, was man hört. Und dann sagt man, okay, gibt es denn noch irgendwie andere Möglichkeiten, das zu machen? Und dann habe ich oft das entweder als Brownback-Session oder als eine Art Workshop gemacht, so mit dem Team, an einem Open-Source-Projekt oder an einem kleineren Projekt sozusagen. Oder zum Beispiel an Stellen, wo es halt sozusagen unkritischer in Anführungsstrichen war, zum Beispiel Testinfrastruktur. Also oft haben wir Systeme auch große Testinfrastrukturen und dann gesagt, okay, können wir denn diese Testinfrastruktur jetzt verbessern und lass uns das mal zusammen machen. Und habe das Thema halt eingeführt, erklärt, was es ist, die Kurzmails. Und oft eine sehr schöne Übung ist übrigens, Kurzmails in deinem eigenen Code zu finden. Also sowas wie Long Method, Feature MV, Convoluted Construction und die ganzen Sachen, die es halt gibt, die in deinem eigenen Code zu finden, das ist immer sehr, sehr schön, wenn man das in einer Gruppe macht, weil die kennen alle ja ihre Software und können dann sagen, oh ja, das ist tot und das ist tot und das ist tot. Und dann kann man sagen, okay, wie würde das denn aussehen, wenn man das jetzt hier, nimmt man sich eins dieser Beispiele raus und sagt dann, okay, können wir das jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen und eins von den Refactorings oder einige von diesen Refactorings anwenden. Und heutzutage haben wir das große Glück, dass unsere IDEs und Tools viele der Refactorings ja schon relativ sicher automatisch unterstützen. Damals, als Martin das Buch geschrieben hat oder auch davor im C3-Projekt mit Kent und Ward Cunningham, war das ja nur teilweise der Fall. Es gab zwar diesen Smalltalk Refactoring Browser, der einen sehr interessanten Ansatz hatte, so ähnlich wie damals auch der IntelliJ Renamer existierte vor 20 Jahren. Also das war vor IntelliJ IDEA, gab es ein reines Refactoring-Tool von JetBrains, was ich auch in meiner Studienarbeit gezeigt habe, was nur Refactoring konnte. Es war keine IDE, es konnte wirklich nur eine Handvoll von Refactorings und nichts anderes sozusagen. Aber heutzutage haben wir das große Glück, dass viele unserer IDEs Refactorings unterstützt, auch in komplexeren Systemen und komplexeren Setups. Das heißt, es wird auch viel leichter heutzutage, eine Extract-Method, eine Extract-Variable zu machen. Ich kann inline, ich kann Parameterobjekte erzeugen in meiner IDE und so weiter. Das heißt, wenn man das in einem Team einführt und eine gute IDE hat, dann sieht, kann man den auch zeigen, dass jetzt der Aufwand, ein Refactoring anzuwenden, überschaubar ist, sofern man sein Tool beherrscht. Und dass, wenn man genügend Tests hat, das ist was, was du vorhin ja auch sagtest, Eberhard, Tests sind natürlich unabdingbar, weil sonst arbeite ich ohne Netz und doppelten Boden und dann kann alles passieren, weil ich ja nicht verifizieren kann, habe ich denn das Systemverhalten geändert oder nicht. Und das ist natürlich ein bisschen so eine zweischneidige Geschichte, weil oft ältere Systeme ja auch nicht so viele Tests haben. Und dann muss man sich überlegen, okay, wäre es jetzt sinnvoll, erstmal zum Beispiel an der Testabdeckung zu arbeiten, bevor ich halt mit größeren Refactorings anfange als solches.
Genau, und also es waren noch vorhin ein paar Themen rund um das Thema Patterns, wo du halt gesagt hast, dass das sozusagen ein goldener Hammer ist und dass man es halt überbenutzt, die das im Wesentlichen halt bestätigen, was ja irgendwie auch bedeutet, dass man dann an der Stelle, wo halt sozusagen zu viele Patterns genutzt werden, man vielleicht auch ein paar Sachen dann irgendwie zurückbaut und sagt, das schmeißt man irgendwie weg. Führt für mich noch zu der Frage, also wann ist es denn gut? Also wann ist der Code gut genug? Wann sage ich, jetzt habe ich irgendwie genug von den Refactorings und jetzt baue ich halt mal wieder ein Feature?
Ja, also ich denke, es wird nie, also wenn du verschiedene Leute fragst, wird es nie ein Ende geben. Das ist so ein bisschen Goldplating und Polishing. Man kann immer noch eleganteren Code schreiben und noch den Code noch mehr verbessern. Das ist natürlich auch eine sehr subjektive Geschichte, ne? Wann Code, der für mich wunderschön aussieht, kann für dich zum Beispiel furchtbar aussehen, weil
da ist jetzt irgendetwas mit dem Netzwerk nicht in Ordnung. Das ist natürlich ein erstes Mal. Und ich befürchte, ich bin mir auch nicht sicher, was ich tun soll.
Sorry, mein Computer hat sich einfach hibernated, aber ich weiß nicht so richtig, warum. Aber zum Glück ist er wieder aufgewacht und das Internet hat sich wieder angeschaltet und jetzt sollte alles wieder hoffentlich gehen. Kannst du mich wieder hören?
Nee, funktioniert wieder, sehr schön.
Okay, eigentlich sollte das Bluetooth auch wieder gehen hier.
Ja, funktioniert, alles okay. Ist gut.
Genau, was ich sagen wollte, es ist natürlich sehr subjektiv. Ist Code jetzt fertig oder ist Code jetzt schön? Und das ist ja auch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass das Code leichter verständlich wird und dass ich halt die Arbeit, die ich eigentlich machen wollte, dass halt zum Beispiel dieses Feature hinzufügen, dass das möglich ist. Und dann reicht das auch. Ne? Also ich muss das auch nicht übertreiben und sagen, okay, ich muss jetzt 2 Wochen lang Refactorings anwenden, nur weil es noch nicht perfekt ist, sondern da es ja kleine Schritte sind, kann ich auch jederzeit später sagen, okay, wenn ich jetzt nochmal dahin muss, können wir es weiter verbessern sozusagen. Ne? Und das ist auch eine Sache, warum muss ich denn jetzt alle Refactorings und alle Codeverbesserungen machen? Das ist halt auch ein Team-Effort. Ne? Also das sollen ja auch alle dazu beitragen und alle das machen halt an der Stelle. Und von daher ist es für mich gut genug, wenn im Endeffekt das Ziel erreicht wird, dass entweder zum Beispiel die Lesbarkeit und die Verständlichkeit des Codes besser geworden ist oder dass ich halt mein Feature implementieren konnte, ohne extrem furchtbare Hacks in dieses System halt reinzubringen an der Stelle.
Genau, und das ist vielleicht, also ich hatte halt auch gerade darüber nachgedacht, wenn man halt diesen Zyklus hat von nicht, ich will irgendwas bauen, ich mache ein Refactoring vorher, damit das halt irgendwie einfacher ist und dann mache ich das. Das impliziert ja, dass ich an der Stelle eigentlich das so weit mache, wie es sozusagen sinnvoll ist für die Änderung, die ich gerade mache. Und dadurch ist vielleicht dieses, also kommt man vielleicht weniger in dieses Goldplating. Und wenn ich es richtig entsinne, ist es ja auch so, dass halt es auch diese Idee gibt, wenn ich etwas halt einen großen Umbau machen will, dann sage ich halt, ich will das halt bauen. Und wenn ich halt dann irgendwo zufällig an dem Code irgendwas ändere an irgendeiner Stelle, dann baue ich das halt sozusagen in diese Richtung hin. Aber ich setze mich halt nicht hin und sage, ich mache halt irgendwie eine Woche irgendetwas, sondern ich sage halt, das ist irgendwie mein Ziel und dann werde ich halt irgendwie schrittweise darauf hinmarschieren. Und vielleicht wird es halt...
Genau, das ist ja auch dieses Gleichnis, was oft gebracht wird, wenn ich von A nach B fahren will, fange ich ja nicht bei A an, richte mein Lenkrad aus und dann drücke nur aufs Gas und lande bei B, sondern ich muss ja zwischendurch auch justieren und mich anpassen und an die Gegebenheiten anpassen. Und es können ja ganz verschiedene Gegebenheiten sein, die sich ändern. Es kann ein neuer Kollege hinzukommen, es kann jemand aus einem anderen das Team verlassen, es kann eine Anforderungsänderung, es kann eine Systemänderung oder sowas wie Covid kann passieren und plötzlich sind Dinge ganz anders. Plötzlich sind alle remote und wir müssen anders zusammenarbeiten. Also Es bringt auch überhaupt nichts, so diesen am Anfang des Quartals oder des Halbjahres zu sagen, wir wollen jetzt dieses massive Refactoring machen und am Ende da rauskommen, sondern es ist viel besser, auch graduell zu machen und auch jederzeit, das ist das Schöne am Refactoring, ich kann auch jederzeit aufhören, ne? Weil ich ja nicht das System kaputt gemacht habe zwischendurch, sondern ich kann jederzeit aufhören und dann ist es halt an der Stelle und dann kann man halt, wenn man will, da weitermachen oder auch nicht. Und ich glaube, Adam Tonhill hatte in seinem Software Design X-Rays und Code as a Crime Scene auch ein paar nette so Metriken und so, wo man gucken kann, okay, welche Stellen, wenn ich jetzt potenziell, ich habe, sag mal, 40 verschiedene Stellen in meinem Code, wo ich halt Codeverbesserungen machen könnte, also à la Technical, welche nutze ich denn jetzt zum Beispiel oder wo gucke ich denn halt? Mache ich das an der Stelle, die jetzt nur ganz selten geändert und genutzt wird oder mache ich das an der Stelle, wo eigentlich relativ viele Leute oft unterwegs sind und viele Änderungen passieren, dann würde ich natürlich die Stelle bevorzugen, wo viele Leute unterwegs sind, weil dann natürlich die Wirkung und der Benefit für mehr Leute halt auch da ist und an der Stelle.
Genau. Your Code as a Crime Scene, das finde ich eigentlich, also finde ich spannend, dass wir darauf zu sprechen kommen. Magst du darüber noch zwei, drei Sätze sagen, kurz, also nur so, sozusagen so ein Schlaglicht, worum es da irgendwie geht?
Ja, also Adam ist jemand, der sich schon seit langer Zeit mit Softwarequalität auseinandergesetzt hat. Das ist auch ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Und er hat halt versucht, Mittel zu finden, relativ einfach auch auf größeren Projekten herauszustellen, wo sind denn jetzt die kritischen Stellen. Und interessanterweise hat er sich da gar nicht auf diese altbekannten Software-Metriken gestützt, sondern er hat relativ einfache Metriken genommen, vor allem auch Metriken, die sich aus der sozialen Interaktion mit ergeben, zum Beispiel, dass man halt Commit-Logs sich mal mit anguckt, das heißt, dass man sieht, an welchen Stellen im Code wurde denn von vielen Leuten Dinge geändert, was zum einen sagt, okay, dieser Code ist einmal zentral oder dieser Code ist sehr fehlerhaft oder dieser Code hat halt zu viele Verantwortlichkeiten zum Beispiel. Ne? Es gibt halt verschiedene Dinge, die man da rausziehen kann. Und dann auch die Komplexität des Codes hat Adam als eine Metrik genommen. Wie tief sind die Einrückungen in diesem Code? Also wenn man einen klassischen Curly-Based-Code hat, kann man einfach sagen, das Level of Indentation sagt halt an, wie komplex der Code ist. Ich glaube, Kent hat in seinen Implementation-Patterns, das ich auch irgendwo hier stehen habe, gesagt, dass man darauf achtet, dass sein persönliches Ziel ist, immer nur ein Level of Abstraction in einer Funktion zu haben, sozusagen, wo das Indentation-Level 1 ist. Aber ich weiß nicht, ob ihr... bei The Daily Waterfuck war auch mal so ein Dingens, wo jemand hatte Code, wo plötzlich eine leere Seite mit einem Code war. Es war nur das, dass die Indentation so weit nach rechts gerückt ist, dass es nicht mehr sichtbar war. Also es gibt halt wirklich Extreme. Und Adam nutzt halt diese Metriken mit ein paar sehr guten Visualisierungen zu sagen, okay, wo sind denn jetzt Hotspots in meinem Code? Und wo kann ich denn jetzt, wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, das anzusetzen, wo kann ich denn da jetzt ansetzen und wo sollte ich mich drauf konzentrieren? Und das geht halt ganz gut auch mit dem Refactoring einher. Wenn ich jetzt wirklich sagen will, ich will mein System verbessern, dann kann ich natürlich solche Orte wählen, wo ich den höchsten Impact halt an der Stelle halt auch habe.
Genau, die ist noch eine Frage von Rukiande, sollten wir nicht ebenso unterscheiden, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, worauf sich das ebenso bezieht, sollten wir nicht unterscheiden, wo Refactorings noch Sinn machen und wo nicht?
Genau, das ist halt auch so ein Aspekt, ich glaube, Eric Evans hat das auch gut rausgestellt, ist, jede Software hat ja bestimmte Schichten, jetzt vielleicht das falsche Wort, er nennt das so verschiedene, es gibt halt diese Kerndomäne deiner Software, wo wirklich die Essenz und der Mehrwert und das Wissen und die, warum diese Software geschaffen wurde, drinsteckt. Und dann gibt es diverse Zusatzdomänen, die halt bestimmte andere Aspekte halt abhandeln. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl habe, den Code zu verbessern, sagt er halt, ich kann damit leben, dass in diesen Randregionen meiner Software nicht die perfekte Qualität herrscht. Weil das ja nicht die Essenz ist. Das sind auch zum Teil Sachen, die ich zukaufen kann oder die ich halt anbinden kann. Aber in meiner Kerndomäne, dort will ich halt die höchste Qualität haben, weil ich dort halt auch den Mehrwert und das ist im Endeffekt die Essenz meines Systems halt ist. Und was ich halt einen relativ netten Aspekt finde, um zu sagen auch, wo fokussiere ich mich denn jetzt auch drauf?
Aber was bedeutet das jetzt? Das heißt, ich sitze jetzt irgendwie an meinem Rechner, ich habe ein Stück Code Und ich bin halt in diesem Refactoring, also Test Refactoring, Implementieren und so weiter Zyklus halt drin, der ja eigentlich feingranular sein soll, also wo ich halt idealerweise irgendwie im Minutentakt eher sowas mache. Und dann stelle ich halt fest, oh, das ist aber gar nicht meine Kerndomäne, jetzt spare ich mir das Refactoring innerhalb dieses Implementierungszykluses.
Genau, also ich würde das Refactoring nicht komplett sparen, aber wie weit geht man im Refactoring
Okay.
sozusagen? Ne? Gehe ich jetzt weiter als was ich brauche, um ein Feature zu machen? Zum Beispiel mache ich jetzt halt auch noch die Lesbarkeit von allen anderen Methoden in dieser Klasse, verbessere ich die halt auch noch sozusagen. Oder lasse ich es an der Stelle, wo ich halt dran gearbeitet habe? Während in meinem Kerndomäne kann ich sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein essentieller Teil meiner Kerndomäne und ich möchte, dass dieses ganze Stück Code oder Service gut verständlich, gut lesbar ist für meine Kollegen. Dann würde ich auch weitergehen, als nur das Feature zu machen, sondern würde sagen, okay, das ist im Endeffekt eine Sache, die ich für das Team mache. Da wollte ich dann auch nochmal ganz kurz was zu sagen. Um halt die Verständlichkeit des Codes zu verbessern, würde ich halt dort weitere Refactorings machen, jenseits auch nur meines Features, weil das halt meine Kerndomäne ist, sozusagen an der Stelle.
Okay, das heißt also, du würdest halt sagen, wenn es halt nicht meine Kerndomäne ist, mache ich halt immer noch die Refactorings, die mir sozusagen gerade sinnvoll erscheinen. Aber wenn es halt die Kerndomäne ist, dann räume ich halt sozusagen weitergehend auf.
Genau.
Eine weitere Frage, also wir springen etwas, aber ich fand das halt irgendwie wichtig. Ist es sinnvoll, eigene Patterns zu definieren, die nur im eigenen Unternehmenskontext gültig sind, um Lösungen zu beschreiben, die sich in mehreren Projekten bewährt haben? Oder müssen diese immer allgemeingültig sein?
Nein, auf jeden Fall sind Pattern kontextspezifisch. Also es gibt auf jeden Fall in bestimmten Domänen, in bestimmten Systemen und anderen Pattern, die für andere Leute jetzt nicht so relevant sind. Also es gibt ja auch Pattern aus Realtime-Systemen zum Beispiel, die halt angewandt werden, die jetzt für den Hauptteil der Softwareentwickler gar keine Relevanz haben und nur für diese spezielle Domäne. Und genauso kann ich mir das auch vorstellen in meinem eigenen Unternehmen. Solche Pattern zu haben. Worauf man halt wirklich nur achten sollte, ist, dass diese Pattern möglichst aus echten Problemlösungen, aus echten Systemen, die schon laufen, kommen und nicht, dass sich jemand hinsetzt und am Whiteboard sagt, oh, lass uns heute mal ein paar Pattern uns ausdenken und was könnten wir denn machen, sondern dass es wirklich extrahiert wird und nicht generiert wird sozusagen. Das ist das Wichtige, denke ich, an Pattern. Aber ansonsten ist es total sinnvoll, wenn das meine Kommunikation verbessert. Das ist auch noch ein guter Punkt, den ich vorhin noch vergessen hatte zu sagen. Pattern helfen uns einfach, was du auch schon sagtest, eben die Sprache, worüber reden wir denn eigentlich? Ne? Wir können, wenn ich einen Pattern-Namen sage oder in POSA 5, Kevlin, so wenn ihr auch noch ein anderes Weihnachtsgeschenk sucht, neben dem Patterns of Software Architecture, POSA 5 ist ein wunderschönes Buch, nicht nur, weil Kevlin so eine tolle Sprache hat, sondern weil es hier um Pattern Languages, Pattern Stories und darum geht, wie kann ich denn Pattern zu etwas Größerem zusammenführen, wo ich dann wirklich sozusagen eine erklären kann, wie sieht dieses System aus, indem ich erkläre, welche Patterns wurden genutzt. Weil das hebt unsere Sprache von diesem feingranularen Level, wo wir über Klassen, Methoden und so reden, wir reden eigentlich über die Domäne der Softwareentwicklung sozusagen oder die Domäne des Software-Designs. Und das ist, finde ich, so eine fantastische Sache, dass man sozusagen damit eine Sprache schafft, eine neue Sprache schafft. Markus Völter hat dazu ja auch einiges gemacht in der Ecke auch, wo man eigentlich dann sozusagen über eine Architektur oder eine Designsprache meines Systems reden kann, indem ich halt auch die Namen der Pattern zum Beispiel benutze, was ich auch einen ganz wichtigen Aspekt finde.
Ja, genau. Also die andere Sache, ich wollte das halt noch kurz ergänzen, weil ich mich halt gerade erinnert fühle an etwas, was ich halt irgendwie in der Beratung gerade mache. Und da ist es eigentlich, also wir benutzen da nicht Patterns, aber was wir eigentlich vielleicht tun sollten, aber wir versuchen eigentlich irgendwie genau diese Sachen zu kondensieren, die halt bei dem Kunden relevant sind. Und dafür, also nicht, und das könnten wir als Patterns schreiben und einen Sinn ist dabei, glaube ich, auch irgendwie Onboarding zu verbessern und irgendwie auch zu sagen, hör mal zu. In dem Bereich haben wir mit diesem Ding irgendwie bei uns Erfolge geschaffen. Hier sind übrigens ein paar Personen, die irgendwie Plan davon haben. Mit denen kannst du halt irgendwie gerne reden. Und dadurch hat man die Möglichkeit, dort eben ja, diese kondensierten Erfahrungen tatsächlich irgendwie hinzuschreiben und dann noch Ansprechpartner hinzugeben. Und es ist zum Beispiel irgendwie auch so, dass man da halt sagen kann, hey, dieses Zeug ist zwar da, das benutzen wir zwar, aber im Nachhinein haben wir festgestellt, dass es halt eine blöde Idee ist oder für diese bestimmten Sachen halt eine blöde Idee ist. Und hier ist eine andere Möglichkeit, wie man es halt umsetzen kann. Und dadurch kommt man halt ein bisschen, also das war halt auch eine Intention, man kommt halt weg von so macht man es, das ist der Weg hin zu, hier sind verschiedene Möglichkeiten. Und für mich ist dabei halt wichtig der Aspekt, dass man die Personen, die halt da eine Entscheidung treffen, aus der Verantwortung sozusagen nicht rauslässt, nicht? Also man unterstützt sie und sagt denen halt hier sind halt die Sachen, die halt funktionieren. Das kannst du dir halt auswählen als mögliche Lösung und bitte trifft dann deine Entscheidung.
Genau, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt von Pattern, dass sie kein Golden Hammer sind, sondern dass ich bin in der Verantwortung, das Pattern anzuwenden. Und damit muss ich auch alle Vor- und Nachteile, die dieses Pattern mit sich bringt, mit abwägen oder auch verschiedene Dinge abwägen und gegeneinander vergleichen und sagen, okay, in meinem Kontext, deshalb ist dieser Kontext auch so wichtig, in meinem Kontext, wenn ich das anwende, hat es diese Folgen, wenn ich das anwende, hat es diese Folgen. Und die Abwägung liegt immer bei der Person, die dieses Pattern dann halt anwendet. Und wenn sie sagt, okay, keins dieser Pattern hilft mir, weil die Negativkonsequenzen oder die Implikationen dieser Anwendung kann ich nicht verantworten, dann ist das auch eine gute Sache, weil dann habe ich mich aber mal mit dem Thema beschäftigt und wie sagt man da auf Deutsch dazu, eine conscious decision, also eine bewusste Entscheidung getroffen,
Genau.
warum ich das gemacht habe oder das nicht gemacht würde. Und da kommen halt ADRs und sowas halt auch mit rein, Architecture Design Records und so, wo man dann auch festhält, dass man das gemacht hat und warum man das nicht gemacht hat oder das gemacht hat, sodass später Leute auch nachgucken können, wurde denn das schon mal diskutiert und nicht, dass immer wieder derselbe
Selbe.
Diskussionszyklus anbricht, sondern dass man sagen kann, okay, wir haben das schon mal gemacht und hier ist die Sache, die ist da damals gelaufen.
Ja, jede Entscheidung ist der Tod einer Milliarde von Möglichkeiten.
Das stimmt, ja.
Genau. Hier ist noch irgendwie das Bedenken, dass möglicherweise die 40 Minuten Zoom irgendwann um sind. Also ich benutze den Account, den ich als InnoQ-Mitarbeiter habe, von daher ist es halt kein Problem. Also wir sind ja auch nur zu zweit, von daher ist das überhaupt gar kein Problem. Und hier ist noch die Frage von Fabauti auf Twitch. Hast du Tipps, wie ich Junioren an Design-Patterns heranführen kann? Die Patterns sind ja leider nur wirklich nützlich, wenn man sie kennt. Ansonsten könnten sie erstmal eher befremdlich wirken. Den Kollegen einfach das Kopfbuch auf den Tisch zu knallen, ist erfahrungsgemäß eher nicht so erfolgreich.
Nee, das stimmt. Und da kommt eigentlich Martins neues Buch ganz gut rein, weil Martin hat die zweite Edition von Refactoring ist weg von Java zu JavaScript gegangen. Das heißt, ich habe damit da auch eine relativ heftige Diskussion mit Martin gemacht, warum er da JavaScript als Sprache genommen hat, weil es gibt ja da schon viele auch Cons für Java, aber JavaScript. Aber er meinte, dass mit ECMAScript und Klassen und Higher Order Functions auch in Richtung TypeScript, dann JavaScript eine viel bessere Sprache heute ist, als sie damals war, als ich die damals kennengelernt habe. Und das Schöne, was hier drin ist, ist, dass man auf der Seite mit den Code-Smells, das findet man auf jeden Fall in seinem Code. Und dann ist sozusagen das Refactoring führt zu einer Verbesserung hin, die dann halt auch schon bestimmte Patterns darstellt. Und in den Refactorings wird das zum Teil auch schon erwähnt, dass da eine bestimmte Art Muster halt rauskommt. Also das heißt, um Muster als solches erstmal einzuführen, wäre das auf jeden Fall sinnvoll. Und dann gibt es halt auch Design-Pattern-Bücher, die moderner sind. Also je nachdem, was für einen Stack ihr einsetzt. Es gibt ein Head-First-Design-Patterns-Buch zum Beispiel von O'Reilly. Es gibt Design-Patterns für Ruby, für funktionale Sprachen und so. Also das heißt, man muss nicht das Gang-of-Four-Buch rauskramen, sondern guckt dann, was für euren Stack existiert. Ach so, und was ich vergessen habe zu sagen. Und Martins Buch, dieses hier, hat auch eine Online-Version, wo es auch einen Online-Katalog der Refactorings und der Code-Smells gibt. Den kann man auch mit in die Shownotes reinpacken, wo man also, das heißt, auch ohne sich das Buch zu kaufen, an diese ganzen Informationen rankommt und das dann halt auch online sich anschauen kann, weil der Katalog ist natürlich viel größer als das, was da halt in Gang of Four ist. Um Patterns einzuführen, ist es, denke ich, am besten, an der eigenen Software ein oder zwei Beispiele rauszusuchen, wo man halt so ein Muster hat, was halt wiederholt eingesetzt wurde, und dann zu sagen, okay, guckt euch doch mal an, hier haben wir immer wieder denselben Ansatz genommen, weil der halt sich als erfolgreich herausgestellt hat. Und sozusagen Patterns als Konzept zu erklären, ist sinnvoller, als jetzt mit dem Gang of Four und Design-Patterns sozusagen zu winken und sagen, ihr müsst das jetzt hier alle lesen und es bringt euch was, sondern dann zu gucken, okay, was gibt es denn für uns für Patterns, die für uns sinnvoll sind, für unser Projekt und System sozusagen.
Genau, und ich glaube, also ich bin mir gar nicht sicher, es gibt eine zweite Edition von Design Patterns, nicht? Aber ich bin mir nicht sicher, ob es da.
Ich glaube ja,
Aber ich
ich
glaube,
glaube
die sind
ja.
halt
Aber
immer
wie
noch
gesagt, es gibt
bei.
viele Nachfolgebücher über Design Patterns, auch für verschiedene Sprachen. Und dann würde ich halt einfach gucken, was gibt es denn jetzt an aktuelleren Sachen halt auch für meinen Stack und für mein System halt ein
solches. Genau, das war das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Nicht, das Ding ist halt mittlerweile 25 Jahre alt und nicht, also Smalltalk ist halt immer noch die Zukunft der Programmierung, so wie es halt damals der Fall war, aber hat sich irgendwie noch nicht weiter verbreitet.
Smalltalk und Lisp sind die
Zukunft, genau, die Zukunft der Programmierung seit den 50ern und den 70ern.
Genau.
Ja, ja, das ist halt auch so ein Klassiker.
Ach so, das ist übrigens auch noch ein gutes Thema. Eine Sache, die mir auch ziemlich doll die Augen geöffnet hat, war, ich habe leider viel zu spät mir mal aus einem Antiquariat Kent's Smalltalk Best Practices geholt. Das ist so ein ganz kleines, dünnes Buch von Kent. Das war, glaube ich, eines seiner ersten Bücher. Und was ich dort interessant fand, dass er halt, wie er halt auf diese Sachen gekommen ist. Und zwar, er hat gesagt, er hat sich einfach selbst beobachtet, welche Dinge er immer wieder sozusagen genutzt hat und hat das einfach auf Karteikarten immer mitgeschrieben. Und dann nach ein paar Monaten hat er diesen Karteikartenstapel mal angeguckt und ist den durchgegangen und hat daraus sozusagen für sich selbst extrahiert, was sind denn Dinge, die ich immer wieder benutze, ohne dass ich halt, ohne dass ich mir dessen bewusst bin. Und dann hat er sozusagen als Selbstbeobachtung diesen Katalog von Patterns für Smalltalk sozusagen zusammengefasst. Und also man kann auch aus der Selbstbeobachtung, das kommt vielleicht ganz gut, weil vorhin die Frage war, gibt es denn auch eigene Pattern in meiner Domäne, kann man auch aus der Selbstbeobachtung, wenn man das sozusagen diszipliniert mitschreibt, was macht man denn so, dann kann man halt auch solche Sachen selbst erkennen. Und das Schöne daran ist ja auch, Patterns sind ja auch nicht etwas, was nur die Experten sozusagen irgendwo auf dem Elfenbeinturm entwickelt haben, sondern das ist ja was wirklich aus der Praxis kommt. Das heißt, oft für viele Leute ist es so, wenn sie ein Patternbuch lesen, sagen sie, das kenne ich doch alles, das mache ich doch auch so. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das zeigt eigentlich, dass die Patterns sozusagen wirklich breit genug anwendbar sind und gestreut sind. Und auch, dass die Person, die das Buch liest und sagt, okay, das kenne ich ja, das mache ich ja auch so, hat auch sozusagen einen gewissen Stand erreicht, wo sie eine gewisse Erfahrung gesammelt haben, die dann halt auch darauf hinzielt, okay, es sind halt wirklich so gute Lösungen für bestimmte Probleme, die halt kommen. Also es ist gut, wenn ihr erkennt, wenn ihr ein Patternbuch lest, dass ihr viele von den Sachen auch so macht oder von den Refactorings auch so macht, weil dann ist es eigentlich nur eine Bestätigung der ganzen Geschichte an der Stelle.
Ja. Genau. Ich befürchte ja, dass wir das letzte Thema rund um das Thema sozusagen Personen verbessern, dass wir dazu nicht mehr kommen. Eine Sache wollte ich jetzt bei dem Thema Refactorings noch ansprechen, und zwar, wofür kann ich das denn benutzen, jenseits von Codeverbesserungen? Also du hattest gesagt beim Vorgespräch, was ich jetzt sehr spannend fand, dass man halt mit Refactorings die Codebasis besser kennenlernen kann.
Genau, das finde ich, das war für mich oft ein sehr schönes Tool, wenn ich jetzt in ein neues Projekt reingekommen bin im Consulting oder auch im Open Source Bereich. Und wie wir alle wissen, ist ja dein Code nicht mein Code, und ich finde meinen Code natürlich viel besser und schöner als deinen Code, ne? So kennen wir alle so ein bisschen. Für mich war es oft einfacher, Code zu verstehen, indem ich einfach mich da eine Weile hingesetzt habe und da Refactorings drauf angewandt habe, um sozusagen damit den Code in eine Struktur zu überführen, die für mich leichter verständlich ist. Und auch zum Beispiel Benennung von Methoden, Variablen klarer zu machen, dass ich dann sage, oh, ich habe erkannt, dass diese Variable bedeutet ja eigentlich das und die heißt hier nur A und ich benenne die jetzt um und nenne die jetzt nach dem, was sie eigentlich bedeutet oder die Funktion. Das heißt, ich wandle den Code und die APIs in dem Code in eine Sprache um, die mir geläufiger ist, sodass ich dann besser verstehe, was macht das System, wie arbeiten die verschiedenen Teile zusammen. Und also in dem Moment ist es wirklich nur ein Tool für mich, um halt eine Code besser kennenzulernen. Und es heißt nicht, dass dieses Refactoring dann in das System reinfließt, sondern ich kann das dann auch wegwerfen und sagen, okay, jetzt habe ich verstanden, wie das System funktioniert, wie die verschiedenen Teile zusammenarbeiten. Und dann kann ich natürlich mit dem Maintainer des Projekts reden, ob die Interesse haben, bestimmte Refactorings dazu machen oder nicht. Aber für mich ist das halt wirklich ein Lernaspekt sozusagen an der Stelle, die es für mich halt einfacher machen, Code zu verstehen.
Aber du würdest, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, würdest du halt erstmal einen Branch machen im Git und dann irgendwie schauen, ob das irgendwie sinnvoll
genau.
ist.
Und, okay. Genau.
Und was ja auch in gewisser Weise, also ich finde das ehrlich gesagt mutig, nicht? Weil das bedeutet halt, dass man, also gerade wenn man eine neue Codebasis hat, ist ja eigentlich so, das Ändern oft ja das, wo die Latte irgendwie relativ hoch liegt, und dann irgendwie zu sagen, naja, damit ich es kennenlerne, ändere ich halt erstmal was, also refactory ich was ja eine Änderung ist, ist ja eigentlich ziemlich mutig, oder?
Ja, da aber Refactoring ist ja stabiles Verhalten zur Folge haben, ändere ich ja nichts an dem Verhaltenssystem, sondern ich ändere ja nur Struktur und Namen und solche Dinge halt. Und dann kann ich natürlich auch sehen, hat denn das System die Testabdeckung, dass halt die Sachen halt auch passieren. Mhm. Ich kann dann auch zum Teil absichtlich Verhaltensänderungen reinmachen und gucken, wird das denn jetzt von dem Test gefangen, dass ich jetzt hier an dem Verhalten was geändert habe oder nicht. Ne? Das ist dann halt eine andere Sache. Der andere Aspekt, den ich noch kurz sagen wollte, ist, ein richtig wichtiger Aspekt für mich ist für Refactorings wirklich, dass die Lesbarkeit des Codes erhöht wird und Verständlichkeit des Codes erhöht wird, weil wir alle lesen Code viel, viel häufiger, als dass wir ihn ändern. Und indem man zum Beispiel sprechende Namen für Methoden, für Variablen, dass man Kommentare durch Methodennamen ersetzt, weil Kommentare veralten ja, wie wir alle wissen, ja unmittelbar und so. Das heißt, selbst wenn sozusagen, ich meine, dem Compiler und der Maschine ist egal, wie der Code strukturiert ist und wie der benannt ist. Wir machen das alles nur für die Menschen, für unsere Teammitglieder, für die anderen Leute, die an der Codebasis sind. Und wenn wir da die Verständlichkeit und Lesbarkeit erhöhen, ist es auch eine Art von Respekt und auch eine Art, ich mache es leichter für andere Leute, da reinzukommen. Das heißt, ich kann Leute eher willkommen heißen, die jetzt aus einem anderen Hintergrund auch kommen und die vielleicht nicht so Hardcore-Entwickler in dem System sind, sondern die vielleicht Quereinsteiger sind oder die aus einem anderen Hintergrund kommen. Also ich mache es einfach netter und leichter für andere Leute, da auch reinzukommen, was ich auch wichtig finde persönlich.
Genau, super. Wir haben jetzt irgendwie eine Stunde rum. Also
offensichtlich
können wir noch viel, viel länger reden über das Thema, aber du wolltest ja auch noch das Buch verlösen. Ich habe jetzt irgendwie in den Chat geguckt. Es gab insgesamt 33 Chatbeiträge. Und das habe ich geschafft herauszufinden mit Grab und WC. Also soweit hat mein Wissen gereicht. Jetzt müssten wir noch irgendwie eine Zufahrtszahl zwischen 1 und 33 bekommen.
Genau. Hast du da was? Ansonsten mache ich jetzt schnell, weil das mein Go-To-Ding ist. Ich mache einfach eine Vue.js-Frage.
Du machst es mit Vue.js.
Das kann ich einfach eintippen und dann läuft das. So,
es ist gut, dass wir heute über den goldenen Hammer gesprochen haben.
Ja, genau. So, 24 ist die Zahl, die rausgekommen.
33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 26, 25, 24, 23, was hattest du gesagt, 23?
24.
24, dann ist es 12.41 Uhr und 5 Minuten. Da muss ich einmal kurz gucken. 12.41 Uhr und 5 Sekunden ist Rokiande auf YouTube, wenn ich mich recht entsinne. Wenn du magst und noch da bist, dann gib bitte ein Zeichen, entweder mit, also wenn, ja genau, und dann wäre es halt super, wenn du mir über Twitter, DM, die sind irgendwie offen, oder per E-Mail, ich gebe irgendwie nochmal kurz, wir können das ja anders machen, wir können einfach, soll ich deine E-Mail-Adresse mal in den
Chat? Ist egal, genau, michael@neo4j.com.
michael@neo4j.com, ja, das kriege ich hin.
Genau, dann kann ich das nämlich auch dann gleich verpacken und verschicken. Wenn wir eh noch Pakete zur Post bringen müssen, dann.
Michael@neo4j.com und ich schreibe nochmal den Namen dazu. Rukiande hat gewonnen. So, schauen wir nochmal, ob die sich tatsächlich meldet. Machen wir ein Ad davor. Gut. Achso. Ich könnte auch nochmal schauen, ob ich das in den YouTube-Chat irgendwie reinbekomme. Ansonsten kann ich parallel schon mal sagen, dass das jetzt irgendwie der letzte Chat, der letzte Stream für dieses Jahr war. Es geht nächstes Jahr weiter, dann am, jetzt muss ich mal in meinen Terminkalender gucken, am 8. Und zwar habe ich dort Patrick Huhr zu Gast. Patrick war CTO von N24, war bei ThoughtWorks, hat ein paar Bücher geschrieben, unter anderem How to Talk with Technical Leaders und auch eins, wenn ich mich nicht gewaltig irre, über agile Architektur. Und da, ja, das wird übrigens in Englisch sein, das wäre also sozusagen der Ausblick. In diesem Sinne, genau, schönes Wochenende und frohes Fest und einen guten Rutsch in das nächste
Jahr. Ja, auch von mir guten Rutsch und frohes Fest. Patrick hatte übrigens auch einen ganz tollen Newsletter, Level Up heißt der, der ist auch super.
Ja, genau.
Cool. Vielen, vielen Dank, Eberhard. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, den zweiten Teil über Menschen müssen wir dann irgendwann mal mit, vielleicht mit Software Craftsmanship verbunden, irgendwann mal nachholen oder so, mal gucken, was sich ergibt in dem nächsten Jahr oder so. Das wäre nochmal ein spannendes
Thema. Das sollten wir halt auf jeden Fall nochmal tun. Gut, okay.
Cool, super. Ich danke dir ganz sehr und alles Gute und bis bald.
Ja, bis dann.
Tschüss. Ciao.